Die Radio Wissen. Update.
Im Rahmen dieses Programms werden insgesamt monatlich öffentliche und private Vermögenswerte in Höhe von 60 Milliarden Euro erworben.
EZB-Präsident Mario Draghi hat das wahrgemacht, was alle erwartet haben. Die Europäische Zentralbank will ab März jeden Monat für 60 Milliarden Euro Staatsanleihen von Euro-Ländern kaufen. Das Programm soll erstmal bis September 2016 laufen. Die EZB hat sich also entschieden, den Euroraum mit Geld zu schwemmen. Segen oder Fluch? Das ist unser Top-Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Don't read too much.
Bitte interpretieren Sie diese kleine Verzögerung nicht zu sehr, da hat einfach ein Aufzug nicht funktioniert.
Gleich zu Beginn der Pressekonferenz stellt Mario Draghi klar, seine Verspätung hat nichts mit den Unstimmigkeiten im EZB-Gremium zu tun. Das ist nämlich, was die Entscheidung über die Ankäufe von Staatsanleihen angeht, tief gespalten. Doch die Entscheidung ist gefallen. Die europäischen Währungshüter wollen bis September 2016 pro Monat 60 Milliarden ausgeben, um Staatsanleihen zu kaufen. Insgesamt wird damit rund 1 Billion Euro auf den Markt gepumpt. Griechische Anleihen werden davon übrigens nicht gekauft. Doch welches Ziel verfolgt die EZB damit? Dazu unser Korrespondent Theo Gers.
Durch diese künstliche Nachfrage nach Staatsanleihen steigen deren Kurse und fallen deren Renditen. Das Zinsniveau sinkt, davon profitiert die Wirtschaft. Investitionen lassen sich günstiger finanzieren. Das so angeschobene Wachstum schafft neue Arbeitsplätze.
Dass so viel Geld auf den Markt kommt, sorgt gleichzeitig dafür, dass der Euro an Wert verliert. Auch das will die EZB. Denn dadurch werden Exportwaren, die aus der Eurozone kommen, für andere Länder günstiger und sie kaufen wieder mehr. Gleichzeitig werden dadurch aber auch Produkte, die aus dem Ausland nach Europa kommen, teurer. Aber auch das finden die Währungshüter gut. Damit wollen sie verhindern, dass es zu einer Deflation kommt. Im Moment sinken die Preise im Euroraum nämlich. Trotzdem stößt die Entscheidung der EZB auf geteilte Meinungen. Zufrieden sind Länder wie Frankreich und Italien. Ihre Wirtschaft schwächelt und sie erhoffen sich jetzt Impulse. Skeptisch sind dagegen Politiker in Deutschland, so wie Bayerns Finanzminister Markus Söder.
Mit den niedrigen Zinsen wird auf den Finanzmärkten unseriösere Geschäfte angekurbelt, nicht die seriösen. Und mit den billigen Staatsanleihen wird es dazu führen, dass die Staaten wieder in den alten Schlendrian verfallen und damit auf kurz oder lang in dieselbe Situation kommen wie vor 3-4 Jahren.
Der CSU-Politiker befürchtet, dass die EZB-Maßnahmen die Probleme der schwachen Euro-Länder kaschieren und sie deshalb ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht reformieren. Die Skeptiker argumentieren auch, dass die bisherigen Ankäufe von Staatsanleihen nichts gebracht haben und die Wirtschaft der betroffenen Länder immer noch dahin sieht. Auch Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon ist gegen die Pläne. Er sorgt sich vor allem um die deutschen Sparer.
In dem Moment, wo die europäischen Notenbanken die Staatsschuldenpapiere der Mitgliedstaaten übernehmen, gehen die Risiken in die Bücher der Europäischen Zentralbank über. Und damit sind die deutschen Bundesbürger zu knapp 30% an diesen Risiken beteiligt.
Diese Sorge versucht die EZB zu zerstreuen. Dazu unsere Korrespondentin Eske Hicken.
Es wird konkret so aussehen, dass bei einem Großteil der Staatsanleihenkäufe bei 80% wirklich die nationalen Notenbanken die Staatsanleihen des eigenen Landes kaufen. Und das bedeutet, damit haftet auch jede Notenbank für ihr eigenes Land.
Aber die Kritiker sehen trotzdem noch Gefahren durch die EZB-Entscheidung. So könnte das viele Geld, das jetzt auf den Markt kommt, dazu führen, dass Immobilien noch teurer werden. Es könnte also eine Preisblase entstehen. Die Aktienmärkte haben übrigens sofort auf die EZB-Entscheidung reagiert. Der deutsche Leitindex sprang auf ein neues Rekordhoch. Der Euro dagegen ist, wie erwartet, abgesackt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Entscheidung der EZB, Staatsanleihen von Euro-Ländern zu kaufen, sorgt für Aufregung im Netz. Auf Twitter gibt es viele sarkastische Kommentare. Nutzer Steinhöfel schreibt, jetzt kann man sich bald ohne größeren Verlust seine Zigaretten mit einem 20-Euro-Schein anzünden. User S twittert, ich hätte da auch noch eine Anleihe zu verkaufen für, sagen wir mal, 10 Millionen Euro. David Benjamin meint, und da geht sie hin, die Unabhängigkeit der EZB. Auf spiegel.de ist Ralf Henrichs der Meinung, Geld ist genug im Umlauf, aber investiert wird nicht. Die Wirtschaftspolitik muss geändert werden, nicht die Geldpolitik. Auf tagesschau.de richtet sich der Ärger vieler gegen EZB-Präsident Mario Draghi. User Hansi2012 fragt, aus welchem Land kommt Draghi? Italien. Und welches Land wird unter anderem mit am meisten von diesem Ankauf profitieren? Italien. Herr Draghi, lassen Sie es. Das riecht nach Korruption. Nutzer Agora findet, ich habe kein Vertrauen in die Geldpolitik dieses Italieners. Und Sonnenschein schreibt, ich glaube, dass die EU sich ihr eigenes Grab schaufelt und zwar mit tatkräftiger Hilfe von Herrn Draghi.
Was sonst noch wichtig war?
Ich bin nicht hier, um Ihnen zu sagen, das war der Durchbruch, aber ich bin der Meinung, es hat heute doch wahrnehmbare Fortschritte gegeben. Heute hat es endlich eine Verständigung darauf gegeben, dass die in den Minsker Vereinbarungen genannte und markierte Demarkationslinie die Linie ist, von der aus jetzt der Rückzug schwerer Waffen beginnen soll.
Wirklich zufrieden klingt anders, aber Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier schöpft zumindest wieder Hoffnung. Bei dem Treffen gestern Abend in Berlin haben Russland und die Ukraine vereinbart, dass im Konfliktgebiet bald Panzer und schwere Waffen zurückgezogen werden. Dort soll dann eine entmilitarisierte Zone eingerichtet werden. Trotz der Gespräche sind in der Ostukraine die Kämpfe heute weitergegangen. Dabei wurden mehrere Soldaten getötet. In Donetsk sollen durch Granatenbeschuss mindestens 13 Menschen an einer Bushaltestelle ums Leben gekommen sein. In Nordrhein-Westfalen sind zwei mutmaßliche IS-Terroristen festgenommen worden. Das hat der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitgeteilt. Den beiden Deutschen wird vorgeworfen, Mitglieder einer Untergruppe der Terrormiliz IS zu sein. In einem Camp in Syrien sollen sie zu Kämpfern ausgebildet worden sein. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne liegen laut dem Generalbundesanwalt aber nicht vor. In London sind heute die 20 Länder zusammengekommen, die sich an der Allianz gegen die Terrormiliz IS im Irak und Syrien beteiligen. Sie stimmen sich über das weitere Vorgehen ab. US-Außenminister John Kerry zufolge hat die Allianz schon einige Erfolge verbucht.
Wir haben Ende September bei Null angefangen und nun im vierten Monat den Vormarsch des Islamischen Staates im Irak gestoppt. Wir haben seine Mittel erheblich beschränkt, die Fähigkeit, die ausländischen Kämpfer voranzutreiben und dadurch seine Operationsmöglichkeiten begrenzt.
Jugendliche mit Migrationshintergrund haben es in Deutschland immer noch besonders schwer, eine Lehrstelle zu finden. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Sie sagt, dass 60% aller Ausbildungsbetriebe noch nie einen Azubi mit ausländischen Wurzeln eingestellt haben. Die meisten Betriebe gaben als Grund an, dass die Jugendlichen gar keine Bewerbungen schicken. Das bezweifeln die Studienautoren aber. Ihnen zufolge kommt immerhin jeder vierte Jugendliche in Deutschland aus einer Einwandererfamilie. Andere Studien sollen außerdem gezeigt haben, dass sich gerade diese Jugendlichen besonders viel bewerben. Auch wenn es vor allem Frauen nervt, Männer können in Mietwohnungen weiter entspannt im Stehen pieseln, vorausgesetzt ihr Vermieter untersagt ihnen das nicht. Das ist das Ergebnis eines Gerichtsurteils aus Düsseldorf. Es ging vor Gericht um die Frage, ob ein Mieter für Schäden bezahlen muss, die dadurch entstanden sind, dass er im Stehen uriniert hat. Der Vermieter wollte einen Teil der Kaution behalten, weil der Marmorboden im Bad durch Urinspritzer beschädigt worden ist. Das Gericht hat dem Mieter Recht gegeben. Im Stehen zu urinieren ist aus Sicht des Richters weit verbreitet. Falls der Vermieter das nicht will, weil der Boden empfindlich ist, dann hätte er vorher darauf hinweisen müssen. Und dann gab es heute noch ein Urteil. Hooligan-Gruppierungen können vom Staat jetzt grundsätzlich als kriminelle Vereinigung eingestuft werden. Der Bundesgerichtshof hat das erlaubt und damit ein Urteil aus Sachsen bestätigt. Die Mitglieder einer solchen Vereinigung können allein dafür, dass sie dabei sind und die Gruppe unterstützen, bis zu 5 Jahre ins Gefängnis kommen.
Was noch wichtig wird.
Morgen findet die nächste Runde der Atomverhandlungen zwischen dem Iran und dem Westen statt. Ein Hauptstreitpunkt ist immer noch, wie viel Uran der Iran anreichern darf.
Und sonst in der Welt?
Nach den Terroranschlägen von Paris ist in Belgien eine Karikaturenausstellung aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Der Chef des Hergé-Museums in Louvain-la-Neuve bei Brüssel sagte, dass die Schau erstmal nicht eröffnet wird, weil sie bei Anwohnern und dem Museumspersonal Sorgen auslösen könnte. Eigentlich sollte die Ausstellung heute eröffnet werden und im Geiste Hergés den ermordeten Karikaturisten von Charlie Hebdo gewidmet sein. Der 1983 verstorbene Hergé war selbst Karikaturist und ist vor allem als Zeichner von Tim und Struppi bekannt geworden. Bei der abgesagten Karikaturenschau sollten die Besucher mit dem Satz empfangen werden, die Tinte soll strömen, nicht das Blut. Außerdem sollte eine Ausgabe von Charlie Hebdo mit einer Mohammed-Karikatur auf dem Titel gezeigt werden. Der Museumschef schloss nicht aus, dass die Schau in den nächsten Tagen oder Wochen doch noch gezeigt wird. Nach dem mysteriösen Tod eines Staatsanwalts in Argentinien glaubt die Präsidentin des Landes doch nicht mehr an einen Selbstmord. Christina Fernandez de Kirchner sieht im Tod des Ermittlers vielmehr eine Kampagne gegen die Regierung. Bei Twitter schrieb sie: Ich habe keine Beweise, aber auch keine Zweifel. Der Staatsanwalt Alberto Niesmann war am Sonntag mit einem Kopfschuss in seiner Wohnung aufgefunden worden. Niesmann hatte zuletzt im Fall des Anschlags auf ein jüdisches Gemeindezentrum 1994 ermittelt. Damals hatte es 85 Tote gegeben. Hinter dem Anschlag hatte der Ermittler den Iran vermutet. Der argentinischen Regierung hatte er vorgeworfen, die Verwicklungen des Irans vertuschen zu wollen, um die Wirtschaftsbeziehungen nicht zu gefährden. In diesem Zusammenhang hatte er auch direkt Anklage gegen die Präsidentin erhoben. Singapur gilt als eine der saubersten Städte weltweit. Die Regierung will, dass das auch so bleibt und hat gegen einen Raucher eine Rekordstrafe verhängt. Der Mann hatte Zigarettenstummel aus dem Fenster seiner Wohnung geschmissen und muss deshalb $15.000 Strafe zahlen. Außerdem muss er einen öffentlichen Platz reinigen und dabei eine auffällige Jacke tragen mit der Aufschrift Strafarbeit. Die Behörden haben den Mann durch Bilder einer Überwachungskamera überführt. Singapur bestraft selbst geringfügige Verbrechen mit aller Härte. Wer etwas achtlos wegwirft oder mutwillig beschädigt, muss mit Schlägen rechnen. Kaugummi aus dem Ausland mitzubringen ist verboten, damit alle öffentlichen Plätze makellos bleiben.
Wissensnachrichten.
Im Alltag passieren ständig belanglose Sachen, die wir dann ganz schnell wieder vergessen. Es macht auch Sinn, dass wir uns die nicht alle merken können. Aber wenn dann im Nachhinein irgendwas doch wichtig gewesen wäre, dann wäre es doch gut, wenn wir das wieder rauskramen könnten. US-Forscher haben jetzt rausgefunden, wie das vielleicht gehen könnte. Anna Zuber aus den Wissensnachrichten, was für ein Trick ist das denn?
Es ist leider keiner, den man im Alltag so einfach anwenden kann oder vielmehr will, weil die Versuchspersonen haben leichte Stromstöße gekriegt.
Das heißt, das Gedächtnis funktioniert am besten durch Schmerz?
So kann man sagen. Der Versuch der Forscher sah folgendermaßen aus. Sie haben mehr als 100 Probanden genommen und ihnen Bilder gezeigt. In drei Blöcken, immer gemischt, Bilder von Werkzeug und Bilder von Tieren. Der erste und dritte Bilderblock wurde einfach so nur gezeigt. Im zweiten Block bekamen die Testpersonen bei bestimmten Bildern leichte Stromstöße. Und später sollten sich die Versuchspersonen dann an möglichst viele Bilder erinnern. Und das Überraschende war, sie konnten sich nicht nur an die Bilder mit den Stromstößen besser erinnern, sondern an alle Bilder, die ähnlich waren. Also Beispiel, wenn einer Stromstöße bekommen hat bei Tierbildern im zweiten Bilderblock, dann konnte er sich auch an die Tierbilder besser erinnern, die schon im ersten Block vorkamen, obwohl ja da noch gar kein Schmerz da war. Also die Methode funktioniert auch rückwirkend.
Und was fangen die Forscher jetzt damit an?
Erstmal wollen sie rausfinden, was genau dabei im Gehirn abläuft. Das ist nämlich noch gar nicht ganz klar. Und dann hoffen sie, so zum Beispiel neue Lernmethoden zu entwickeln. Allerdings macht es natürlich Sinn, das dann nicht immer mit Stromstößen zu koppeln. Und deshalb wollen sie feststellen, ob es auch funktioniert, diesen Prozess nicht durch Schmerz, sondern durch irgendeine positive Emotion auszulösen.
Positive Emotion, da fällt mir Urlaub ein. Kommen wir zu Urlaubsmitbringseln. Allerdings jetzt zu welchen, die nicht wirklich angenehm sind. Verschiedene Studien belegen nämlich, dass immer mehr Menschen von Fernreisen multiresistente Keime mit nach Hause bringen. Und die neueste Untersuchung dazu zeigt, das Risiko wird offenbar noch größer, wenn ich im Urlaub Antibiotika nehme.
Ja, das haben Forscher aus Finnland festgestellt. Sie haben von 430 Finnen Stuhlproben genommen, und zwar bevor und nachdem sie in ein subtropisches oder tropisches Land gereist sind. Ergebnis war, jeder Fünfte hatte bei seiner Rückkehr sogenannte multiresistente Keime im Darm, gegen die auch neuere Antibiotika wirkungslos sind, und zwar ohne, dass er davon was gemerkt hat. Die größte Gefahr bestand in Südostasien, Südasien und Nordafrika. Und das Risiko war nochmal deutlich höher, wenn jemand im Urlaub Antibiotika genommen hatte. Also zum Beispiel, weil er Durchfall hatte. Von den Versuchspersonen, die ins Risikogebiet Südasien gereist sind zum Beispiel und dort Antibiotika gegen Durchfall genommen hatten, haben 80% diese multiresistenten Keime mit nach Hause gebracht.
Aber könnte das nicht einfach daran liegen, dass die Leute durch den Durchfall anfälliger geworden sind?
Ja, auch, aber nicht nur. Das haben die Forscher nämlich überprüft. Die nur Durchfall hatten, waren zwar anfälliger, aber die Leute, die gegen ihren Durchfall dann Antibiotika genommen hatten, kamen mit nochmal deutlich mehr multiresistenten Keimen nach Hause als die anderen. Also Antibiotika spielen offenbar schon eine Riesenrolle zusätzlich zum Durchfall.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Ziemlich naheliegend, weniger Antibiotika gegen Durchfall. Die Forscher sagen, meistens verläuft Reisedurchfall ziemlich ungefährlich und muss gar nicht behandelt werden mit Antibiotika. Das sollte man wirklich nur im äußersten Notfall tun.
Du hast uns noch eine Meldung aus China mitgebracht. Da haben die Schadstoffwerte in der Luft in den letzten Wochen Rekordmarken erreicht. Die Stadt Chongqing will da jetzt mit einer sehr speziellen Maßnahme dagegen angehen.
Die Behörden meinen da, dass geräucherter Schinken und geräucherte Würste mit Schuld am Smogalarm in China sind. Und deshalb hat die Stadtverwaltung jetzt das Räuchern mit Feuerholz verboten. Und wer gegen diese Regelung verstößt, muss eine Strafe von bis zu 700 € umgerechnet zahlen. Lokale Umweltschutzorganisationen halten das Verbot für sinnlos gegen den Smog. Sie sagen, die Emissionen entstehen vor allem durch Auto- und Industrieabgase und nicht durchs Räuchern.
Vielen Dank, Anne.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht kann es vom Saarland bis in den Harz schneien. Im Norden und Süden Deutschlands bleibt es trocken und im Osten kann es auch vereinzelt regnen. Das Ganze bei Werten knapp unter Null. Morgen wird es nochmal richtig grau bei Temperaturen zwischen -3 und 1 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.